Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, jetzt sprich du in unser Herz, in unser Leben hinein. Mach unsere Herzen weit für deine Botschaft. Ja, mach sie weit für das, was du uns zeigen willst, was du uns schenken willst. Ja, für das, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht ahnen, aber was du in uns hineinlegen willst, dass wir daran wachsen, zu dir hin. Segne du, was wir hören und was ich verkündigen darf. Amen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir. Mit Vorbildern haben wir so unsere Probleme. Als Kinder und Jugendliche reden wir ganz offen davon, dass wir bestimmte Vorbilder haben, menschliche Vorbilder, meistens irgendwelche Popstars oder wer auch immer. Später träumen wir vielleicht noch ein wenig davon, einem großen Vorbild wenigstens etwas ähnlicher zu werden. Und im Alter leben wir dann aus der Erinnerung unserer Jugendträume. Mit 10 Jahren zum Beispiel wollte ich ein berühmter Arzt werden, so wie Albert Schweitzer. Als Teenager träumte ich davon, ein berühmter Popstar zu werden, wie John Lennon. Ein riesengroßes Plakat von John Lennon hing an meiner Tür. Als junger Christ und Mitarbeiter wollte ich ein großer Missionar werden, so wie Hudson Taylor, von dem ich damals gelesen und gehört habe, der legendäre China-Missionar. Und als Abiturient träumte ich davon, einmal ein vielleicht bedeutender Theologieprofessor zu werden, so wie Adolf Schlatter. Das Problem ist immer dasselbe. Ich habe trotz mancher Anstrengung nichts davon erreicht. Vielleicht geht es einigen von Ihnen manchmal so wie mir. Wenn ich Lebensbeschreibungen von großen christlichen Vorbildern lese, kommen hin und wieder gemischte Gefühle bei mir auf, weil dabei immer deutlich wird, was ich in meinem persönlichen Leben nie schaffen werde. Was ich mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Gaben und Kräften nie erreichen kann. Ich merke es immer wieder, auch in meinem Alltag. Ich stoße an meine Grenzen. Es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht. Es gibt Dinge, die gelingen mir einfach nicht. Und das ist, denke ich, auch gut so. Denn Grenzen bewahren vor Hochmut und Selbstüberschätzung, vor Selbsttäuschung. Grenzen zeigen mir neue Wege zum persönlichen Wachstum. Sie zeigen manchmal auch ganz neue Wege, wo mir Gott deutlich machen will, wo er noch Gaben und Aufgaben in meinem Leben sieht, die ich sonst überhaupt nicht sehen würde, wenn ich immer dem nachgehen könnte, was ich vor Augen habe. Heute soll es in der Predigt auch um ein christliches Vorbild gehen. Um Maria. Huch, katholisch. Es soll aber nachher kein schaler Geschmack zurückbleiben von dem, was wir nie erreichen können. So wie Maria möchte ich sein. Nein, denn Maria ist ein anderes Vorbild. Aber zunächst einmal wollen wir ein kleines Anspiel sehen. Und zwar stellen wir uns mal vor, es gab vor 2000 Jahren schon Fernsehen und Ephesus TV interviewt Maria über das, was sie erlebt hat. Also hören wir ein Fernsehinterview von Ephesus TV mit Maria.
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Frau Maria, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Bitte schön, gern geschehen.
Liebe Frau Maria, Sie dürften neben Eva, der Frau Adams, die bedeutendste Frau in der ganzen Weltgeschichte sein. Was meinen Sie, hat zu Ihrem Weltruhm vorrangig beigetragen?
Nun machen Sie mal halblang. Das mit dem Weltruhm geht im Grunde genommen gar nicht wirklich auf mich zurück. Das ist alles erst viel später hochgepusht worden, weil die in Rom und Konstantinopel ein weibliches Gegenstück für den lieben Gott brauchten. Mich hat da sowieso niemand gefragt. Und wie das eigentlich war mit meiner angeblich angeborenen Reinheit und Sündlosigkeit, wollte dann später auch niemand wirklich wissen.
Konnten Sie Ihren Ruhm denn nicht ein klein wenig genießen? Immerhin sind Sie die Mutter des Königs aller Könige und Herrn aller Herren. Sie sind die Mutter des Schöpfers, Heilbringers und Richters dieser Welt.
Mal ehrlich, welche Mutter irgendeines prominenten Menschen kann sich denn tatsächlich rühmen? der späteren Prominenz ihres Sprösslings wesentlich Vorschub geleistet zu haben. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Als mein Sohn noch hier auf der Erde weilte, habe ich ihn im Grunde genommen nie wirklich verstanden. Er hat mir damals, ehrlich gesagt, eigentlich mehr Kummer als Freude bereitet.
Wie meinen Sie das konkret?
Also, da war erstmal die Nummer mit der ersten Reise mit ihm nach seiner Bar Mitzwa zum Passafest nach Jerusalem. 3 Tage mussten wir nach dem Bengel suchen. Und dann saß er da, seelenruhig, in erlauschter Runde und meinte, dass ihm der ganze Laden im Grunde genommen eigentlich gehörte. Und dass es deshalb für ihn ganz selbstverständlich sei, im Jerusalemer Tempel zu weilen. Aber das muss ich sagen, wirklich ungehorsam war er nie. Wenn wir Eltern etwas gesagt haben, hat er als Kind immer gehorcht. Das wurde erst anders, als er 30 war. Damals war Josef schon tot. Eigentlich hatte ich ja gehofft, er würde unsere Werkstatt weiterführen, vor allem mit seinem Talent. Also wenn es damals schon sowas wie ein Berufswettbewerb gegeben hätte, mein Sohn wäre zweifellos der Johann Lava des Zimmermannshandwerks geworden. Und dann, hallo, musste er unbedingt weggehen aus Nazareth. Er meinte, Gott habe anderes mit ihm vor. Damals war das für mich und seine Geschwister einfach der Hammer. Wir haben es wirklich nie gerafft, obwohl ich schon damals ahnte, dass er etwas ganz Besonderes war. Und dann diese Nummer auf der Hochzeit in Kana, als ich ihn bat, dem Brautpaar aus der Verlegenheit zu helfen, dass ihr Weinvorrat aufgebraucht war. Da hat er mir nur angeraunzt, Frau, was geht's dich nur an? Was ich tue, dass es mir nur noch die Kinnladen runtergefallen. Etwas später habe ich ihn zusammen mit seinen Brüdern besuchen wollen. Als der Hausknecht des Hauses, in dem er zu Gast war, ihm mitgeteilt hatte, dass wir vor der Tür stünden, war seine Antwort schlicht: Wer sind meine Mutter und meine Geschwister? Als würde er uns gar nicht mehr kennen. Das war schon wirklich elend für uns.
Aber dann haben sie doch nach und nach erkannt, wer er wirklich war und wie er den Menschen wunderbar geholfen hat. Und als sie ihn dann gekreuzigt hatten, ist er doch tatsächlich am 3. Tage wieder auferstanden von den Toten. Und sie durften persönlich dabei sein, als er seinen Jüngern lebendig erschienen ist. Waren sie da nicht stolz auf ihn?
Von Stolz konnte man damals bei mir jedenfalls keine Rede sein. Wir alle, die ihn einfach menschlich lieb gehabt hatten, waren zunächst einfach nur ganz tief traurig und mutlos. Und Angst hatten wir auch. Denn die vom Hohen Rat hatten ja alle auf dem Kicker, die mit ihm in Verbindung standen. Wir haben uns alle damals nur gefragt, was aus uns werden sollte ohne ihn. Obwohl er uns dann als Auferstandener erschienen war und uns Mut zugesprochen hatte, kam das zunächst nicht wirklich tröstlich rüber. Das wurde erst nach dem Pfingstfest dieses selben Jahres anders. Da haben wir auf einmal alle die Gottes Kraft in uns gespürt. Da hat uns auch mir der Geist Gottes aufgeholfen, dass ich meinen Sohn so sehen konnte, wie er wirklich war, als den Sohn des himmlischen Vaters. Und es ist ein wirkliches Wunder, dass ich seine leibliche Mutter sein durfte, obwohl ich nie etwas Besonderes war und auch niemals sein möchte. Alles, was ich bin, bin ich nur durch ihn. Und das gilt doch für alle Menschen auf dieser Welt, oder?
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie heute hier waren.
Ja. Ja, lassen Sie uns auf den Predigtext hören. Da steht im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 39 bis 56. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Überschrift Maria, ein Vorbild für alle Christen, nicht nur für Katholiken. Und das habe ich unterteilt nochmal in 3 Punkte. Erstens Maria als Vorbild der Gnade, zweitens Maria als Vorbild des Glaubens und drittens Maria als Vorbild der Gemeinde. Ja, kommen wir nochmal auf die katholische Kirche zurück. In der katholischen Lehre wird die Jungfrau Maria meistens unter der Rubrik Verdienste abgehandelt. Weil sie so vorbildlich gelebt hat, kann sie mit ihren guten Werken noch vielen anderen nicht so vollkommenen Christen im Gericht aushelfen, so stellt man sich vor. Nicht nur, dass sie ein vorbildlicher Mensch war, sondern auch als Mutter des Gottessohnes, der ja Gott gleich ist, genießt sie hier selbst göttlichen Rang, gilt als sündfreie Gottesmutter, die bei Gott fürbittend und vermittelnd für die Gläubigen eintritt, die sogar selbst Wunder tun und wunderbar helfen und bewahren kann. Lourdes zum Beispiel. Maria kann und soll selbst im Gebet angerufen und verehrt werden. Als evangelische Christen können wir Maria so nicht sehen. Da müssen wir sie anders sehen. Martin Luther hat sich intensiv mit Maria beschäftigt. Und ich würde fast sagen, er ist von den Evangelischen einer der glühendsten Marienverehrer gewesen. Er hat das Marienbild der katholischen Kirche durch das Zeugnis der Heiligen Schrift auf eine ganz neue Weise interpretiert. Zu Lukas 1, Vers 38 und 48, wo Maria bezeugt, siehe, ich bin des Herrn Magd, schreibt er erläuternd, Gott hat auf mich armes, verachtetes, unansehnliches Mägdlein gesehen und hätte wohl gefunden, reiche, hohe, edle, mächtige Königinnen, Fürsten und großer Herren Töchter. Aber er hat auf mich seine lauteren, gütigen Augen geworfen und eine so geringe, verschmähte Magd dazu gebraucht, auf dass niemand von ihm vor ihm sich rühme und auch ich bekennen muss, dass es lauter Gnade und Güte ist und gar nicht mein Verdienst oder Würdigkeit. Drum, wer sie recht ehren will, muss sie bloß machen und ihre Nichtigkeit ansehen. Danach sich wundern der überschwänglichen Gnade Gottes. Maria ist also nicht Vorbild ihrer eigenen Gnade, die sie anderen Menschen in irgendeiner Weise erweist, wie etwa Mutter Teresa oder andere beeindruckende christliche Persönlichkeiten, sondern erstens, Maria ist Vorbild der Gnade Gottes. An ihr wird deutlich, was Gott aus einem Menschenleben machen kann, das ihm sein Leben im Glauben und Vertrauen ganz zur Verfügung stellt. Ein unbedeutendes Mädchen. Und Gott macht Großes draus. Lukas 1, Vers 38 sagt Maria zum Engel Gottes, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria willigt ohne Widerspruch ein, die Mutter des Herrn Jesus zu werden, die Mutter des Gottessohnes, des Messias Israels und des Retters der Welt, der die Umwälzung aller bestehenden Verhältnisse einleitet, der die Welt erlöst von Sünde und Tod, der sie neu macht, der die leeren Hände und leeren Herzen füllt. Dann, wenn sein Wort erfüllt sein wird. Siehe, ich mache alles neu. Von all dem, von all diesen großen theologischen Erkenntnissen mag Maria höchstens etwas geahnt haben. Verstanden, wirklich durchgeblickt hat sie nichts. Sie aber willigt ein, obwohl sie nicht versteht. Sie stellt sich demütig darunter. Sie lässt Gott über sie verfügen und sagt, Gott, mein Leben soll dir gehören. Und wenn du willst, dass der Gottessohn aus meinem Leib kommt, dann soll das geschehen. Sie wird nicht überheblich. Sie bleibt die einfache, unscheinbare, unbekannte, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen, heißt es später, und bescheidene Frau. Sie erträgt geduldig ihre eigene Unsicherheit und die Unsicherheit ihres Verlobten Josef mit dieser eigenartigen Situation. Da ist keine Panik. Was werden jetzt die Leute denken? Werde ich für meine unverschuldete Schwangerschaft nun gerichtlich zur Verantwortung gezogen und nach jüdischem Recht gesteinigt? Da ist keine Aufbegehren vor der großen Reise von Nazareth nach Bethlehem, immerhin 200 Kilometer zu Fuß mit schwangerem Bauch. Vor der Geburt in unsicheren Verhältnissen zu leben. In der Weihnachtsgeschichte Lukas 2, Vers 7 heißt es schlicht und einfach, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Alles andere ist spätere Ausschmückung. Maria blieb die einfache, bescheidene Frau, die um ihre Begrenztheit wusste und gehorsam in ihre von Gott gegebene Situation einwilligte. Gott, wie du es willst, so will ich's tun. Es bleibt bei ihrer Niedrigkeit und alles liegt nur am Ansehen Gottes, das sie in ihrem Lobgesang fröhlich besingt. Sie rühmt Gott in diesem Lobgesang, der unser Predigtext ist. Nichts anderes. Von dieser Schlichtheit und Bescheidenheit Marias dürfen wir uns, jeder einzelne von uns, eine dicke Scheibe abschneiden und ehrliches Christsein lernen. Hier kann ich auf einmal für mich entdecken, ich darf als Christ zu meiner Schuld stehen, zu meiner Unzulänglichkeit, zu meiner Unmöglichkeit, irgendetwas zu erreichen. Ich brauche nicht krampfhaft Fehler zu vertuschen und mein Mittelmaß immer neu aufzupolieren, um anderen zu zeigen, dass ich doch ein bisschen toll bin. Nicht auf meine Leistung, sondern auf seine Gnade kommt alles an. Ich brauche nicht den Macher zu spielen, der sein Leben in die Hand nimmt, in der Hand hat und im Griff hat, sondern kann etwas von meiner Verzweiflung an mir selbst durchblicken lassen. Wir können stehen lassen, was einmal ein Theologe sagte von den treuen Gemeindegliedern. Sie seien ein Ensemble von Opfern. Gemeindeglieder sind ein Ensemble von Opfern. Im Leben gestrandete, zu kurz gekommene, auf Hilfe und Trost angewiesene Leute. Das sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das können auch die anderen wissen, denn dann wird Gott groß. Dann wird Gott groß und dann sagen die anderen, Mensch, wenn der mit seiner Art zu Gott durchdringt, dann will ich das auch versuchen. Wenn der mit seiner Art es schafft, bei Gott Gnade zu bekommen, dann möchte ich das auch versuchen. So wie Maria ein Vorbild der Gnade ist, so ist sie auch zweitens ein Vorbild des Glaubens. Nicht als Glaubensheldin, die große Glaubensheldin, die da mit Krone manchmal, was weiß ich, auf erhöhtem Podest in manchen Kirchen zu sehen ist, die heroisch an ihrem Glauben festhält, die große Dinge wirkt und Wunderkraft hat. Nein, nichts davon ist hier zu spüren und zu sehen. Sondern bei ihr wird deutlich, dass Glaube auch vielleicht sogar in erster Linie ein Erleiden ist. Ein sich hineinfinden in Gottes Führung, die ich überhaupt nicht verstehe und vielleicht auch menschlich gesehen nicht annehmen möchte. Ein angefochtenes und manchmal auch schwer zu findendes Ja zu ganz schwer zu gehenden Wegen Gottes. Maria vertraut sich und ihr Leben dem wirksamen und mächtigen Gott an, im Wissen, dass sein Handeln ganz von seinem Erbarmen und seiner Treue zu seinem Volk bestimmt ist. Wenn ich es nicht verstehe, wenn ich nicht weiß, Gott, was du willst, du weißt es und du siehst es. Du siehst auch das, was du draus machen willst. Aber okay, dann nimm mich. Nimm mich dazu, dass ich das sein kann, was du dir vorstellst. Ein afrikanischer Christ hat einmal folgendes Wort dazu geprägt. Er sagt, Glaube heißt, seine Zukunft zu verschenken. Glaube heißt, seine Zukunft zu verschenken. Zu sagen, Gott, du sollst über meine Zukunft herrschen. Marias Glaube ruht nicht in ihr, in irgendetwas, was sie zu bringen oder zu leisten hätte, sondern ihr Glaube ruht ganz in Gott, ihrem Herrn. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, ich blick's nicht, aber du Gott, du weißt es, du verstehst, du willst. Und darum gehe ich mit, darum bleibe ich an deiner Seite. Im Glauben ist sie im wahrsten Sinne des Wortes außer sich. Ein fiktiver Brief Josefs an seine Verlobte Maria aus unserer Zeit macht deutlich, wie rätselhaft und schwer für Maria der Weg war, den Gott mit ihr ging. Hier einige Auszüge. Josef schreibt: Ich möchte dir so gern vertrauen, Maria. Natürlich glaube ich. Ich glaube an Gott. Ich glaube an seine mächtigen Engel. Ich glaube an sein Königreich. Aber diese Geschichte, es ist mir einfach unmöglich, sie für wahr zu halten. Wer sind wir und wer bist du, Maria, dass der Allmächtige sich zu dir geneigt und mit dir gesprochen, dich auserwählt und dann in diesem Zustand zurückgelassen hätte? Du sagtest, dass die Herrlichkeit des Allmächtigen dich überschattete. Was bedeutet das, Maria? Durch Schatten entstehen doch keine kleinen Kinder. Wie kann eine Frau ohne einen Mann schwanger werden? Gut, angenommen, der allmächtige Herr wollte dich aus irgendeinem Grunde segnen. Aber ist das ein Segen? Glaubst du wirklich, Gott würde dich segnen, indem er dich zerstört? Du sagst mir, dass Gott zu dir gesprochen hätte, dass er ein Wunder an dir getan, dass er den Messias in deinen Leib gelegt hat. Maria, ich bitte dich, lass niemand diese Worte hören, sie sind gotteslästerlich. Du weißt, man würde dich zu Tode steinigen, wenn sie irgendjemand erfährt. Du hast mir berichtet, du seist von Gott auserwählt worden. Bedenke doch, was du da sagst. Was sollte Gott mit einem Bauernmädchen wie dir? Da stehen Männer, Heilige, Krieger, Helden, Könige, Tag und Nacht in Bereitschaft. Sie warten auf ein Zeichen von Gott, um sich in Bewegung zu setzen und für ihn zu streiten. Und du willst mich glauben machen, der allmächtige Gott beachtete sie alle nicht, sondern beugte sich nieder zu diesen vertrockneten Hügeln, den kleinen Flecken Nazareth, der nirgendwo in der Bibel vorkommt, der noch nicht einmal von den Propheten erwähnt wird, und wählte ein junges Mädchen aus, um ihr die Erlösung Israels anzuvertrauen. Maria, mach dich doch nicht lächerlich. Hier geschieht das Wunder des Glaubens, wo man nichts sieht, wo nichts da ist, wo nichts zu begreifen ist, wo man nur sieht, es ist doch eigentlich alles nur gegenläufig. Es spricht doch eigentlich alles nur dagegen. Hier geschieht das Wunder des Glaubens, dass Maria durch alle Selbstzweifel hindurchdringt und glaubt, welch ein großes Werk Gott durch sie verwirklichen will, und hält durch als Einzige. Sie lässt sich diesen dunklen und schweren Weg führen, nicht nur im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, der ja nicht nur gegen die Natur, sondern auch gegen die traditionelle jüdische Moral zur Welt kommt, sondern auch später, als sie manchmal beinahe an Jesus irre wird. Wir haben es eben gehört in dem Anspiel, als er sie, Matthäus 12, Vers 46, nicht als seine wahre Verwandte anredet, als er sie bei der Hochzeit zu Kana zurechtweist: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Bis hin zur Todesstunde Jesu, als sie unter dem Kreuz um ihn trauert. Maria bleibt ihrem Herrn treu. Sie lässt ihn wirken, auch wenn es ihr manchmal ganz schwer wird. Glaube heißt, dass sie hinter diesem Weg die Barmherzigkeit und Treue Gottes sehen und loben kann. Und in all dem ist Maria auch drittens ein Vorbild der Gemeinde. Denn sowohl Maria als auch die Gemeinde haben ihre Bestimmung darin, Gefäß der heilsamen Gegenwart Gottes in dieser Welt zu sein. Bei beiden liegen Aufgabe und Bestimmung, ihre Würde und ihr Reichtum, ihr Zweck und ihre Existenzberechtigung allein darin, dass in ihnen Jesus Christus und damit Gott selber gegenwärtig ist. Und wie bei Maria geht es in der Gemeinde darum, dass Gott ihre Niedrigkeit, ihre Sündhaftigkeit, ihre natürliche Unbrauchbarkeit zu dieser Aufgabe gnädig ansieht und sie zu diesem Gefäß macht. Auch bei der Gemeinde gilt, was der Liederdichter Jochen Klepper in seinem bekannten Adventslied schreibt: Gott will im Dunkel wohnen, gerade bei und in der törichten, schwachen, unedlen. Gerade da, wo alles nicht so ist, wie es passen müsste. Und damit weist Gott andere menschliche Wohnmöglichkeiten zurück. Er ist nicht dort zu Hause, wo sich menschliche Macht und Erfolg tümmeln, nicht in Tempeln des Geldes, der Wirtschaft, des materiellen Wohlstands, nicht in den irdischen Kulturpalästen oder in den Säulengängen durchaus beeindruckender religiöser Mächtigkeiten oder Philosophen, sondern dort, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, wo Menschen vom Kehrichthaufen der Weltgeschichte ernsthaft das Adventslied singen: Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Würde und Selbstbewusstsein der Gemeinde und jedes einzelnen Christen hängen daran, ob Christus wirklich in Maria und in uns gegenwärtig ist. Das ist unsere Würde. Nicht, was wir können, was wir schaffen, was wir bewirken, sondern das, was Jesus bewirken kann. Dann ist alle Niedrigkeit, alle Verächtlichkeit, alle Armseligkeit in unseren Gemeinden und in unseren Kreisen und Gruppen und in unserem eigenen Leben vergessen. Im Gegenteil, dann wird all diese Armseligkeit auf einmal ganz groß, weil sie hinweist auf Jesus, der eben nicht arm ist, sondern reich ist, der schenken kann, der heilen kann, der Großes wirken kann. Aber dafür ist es wichtig, dass es bei uns armselig aussieht, dass es bei uns so bleibt, wie wir eben sind. Hat der lebendige Herr Wohnung in Maria, war in Christus wirklich Gott selber in der Welt, dann kann und will er heute genauso gegenwärtig sein in seiner Gemeinde. Wenn wir Christen, wenn unsere Gemeinde nur zu diesem Selbstbewusstsein finden würde, im wahrsten Sinne des Wortes Selbstbewusstsein finden würden, wenn wir selber das Geheimnis der Gottesgegenwart in unseren Zusammenkünften und Gottesdiensten deutlicher spüren, es eindeutiger und fröhlicher verehren würden, hätten wir viel an missionarischer Ausstrahlung gewonnen. Da bräuchten wir keine großen Reden zu führen, dann bräuchten wir keine großen Veranstaltungen zu machen, dann bräuchten wir einfach nur diesen Glauben zu leben. Dieses Vertrauen auf den Jesus, der mir auch da hilft, wo es menschlich gesehen nichts zu hoffen und zu sehen gibt. Wie einfach und unverkrampft Freude und Begeisterung für eine bestimmte Sache auf andere Menschen übertragen werden kann, schildert ein Missionar in einer christlichen Zeitschrift. Er schreibt, während eines Korsika-Urlaubs begegnete ich mit meiner Familie einer Gruppe von alten korsischen Männern. Und die hatten den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Boule zu spielen. Das ist dieses Spiel mit diesen Kugeln, die man dann so wirft und dann möglichst nah an so eine kleine Kugel ranwirft. Also, die spielten den ganzen Tag Boule. Sie spielten dieses französische Nationalspiel und sie beachteten uns gar nicht, die wir daneben standen. Ihre Gesichter strahlten, sie waren total hingegeben in ihr Spiel. So leidenschaftlich bei der Sache, dass wir einfach nur gebannt zuschauen konnten. Ihre Freude steckte uns an. Nach 10 Minuten bekam ich Lust, Boule zu lernen. Diese Männer waren missionarisch, sie hielten keine feurigen Ansprachen, sie teilten auch keine Handzettel mit der Aufschrift, gerade du brauchst Boule oder ähnliches. Sie hatten einfach Freude an ihrem Spiel. Sie spielten ihr Spiel und sie spielten es so toll, sie spielen konnten. Spielten es mit tiefer Leidenschaft. Lasst uns unseren Glauben mit dieser Leidenschaft leben. Auch wenn wir armselig sind, auch wenn an uns manchmal nichts zu erkennen ist, nichts zu sehen ist von der Größe Gottes. Aber gerade darin deutlich wird, dass wir Angewiesene sind, dass wir solche Leute sind, die darauf vertrauen, dass dieser Gott Großes wirkt bei uns. Dann sind wir missionarisch. Bei Maria haben wir es gesehen, auch wenn der Weg Gottes bei ihr nicht gerade leicht war, vieles beängstigend und unverständlich, kann sie sich doch ganz von ihm gehalten und geborgen wissen, kann sie so sehr auf ihn bezogen leben, dass sie die Freude, das Lob und den Dank über Gottes Wirken und Handeln in ihrem Leben einfach laut zum Ausdruck bringen muss. Sie singt ein Loblied für Gott. Ein Loblied für Gott. Da kommt gar nichts vor von ihren Unzulänglichkeiten. Sie sagt, all das ist okay, Gott, wenn du das machst. Du bist groß, du bist herrlich. Bei dir ist Kraft, bei dir ist Macht. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Lassen wir uns doch einfach von diesem Lob anstecken, trotz mancher Unsicherheiten und Sorgen. Lassen wir doch einfach Gott durch unsere Freude, durch unsere Lieder und Lobgesänge auch andere Menschen erreichen und anstecken. Ganz fröhlich und ganz unverkrampft. Die können ruhig sehen, dass bei uns nicht alles klappt, dass bei uns nicht alles funktioniert. Ganz im Gegenteil. Denn wir wollen ja, dass sie Jesus sehen, nicht uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das haben wir vorhin schon mal in der Lesung gehört. Das gehört nämlich zu dieser Philipperbriefstelle, die wir vorhin als Lesung gehört haben.